Hallo zusammen. Heute zur erstmal letzten Folge von Horchma. Wir haben mittlerweile schon 13 Folgen hier auf die Beine gestellt und ich bin auch ganz froh, dass wir so viele spannende Gespräche geführt haben, dass auch viel Feedback kam und auf jeden Fall soll es das noch nicht gewesen sein, aber ich hatte ja auch am Anfang gesagt, dafür machen wir ja auch Staffeln. Kommt erstmal die Sommerpause und dann wird es voraussichtlich im August, September weitergehen. Ich habe auch schon wieder ganz viele Termine gemacht. Das heißt also, seid gespannt, es geht auf jeden Fall weiter. Das wird jetzt also eine Phase, in der ich ganz viel Zeit habe, auch die Folgen schon mal wieder vorzuproduzieren und aufzunehmen. Und deswegen bin ich auch weiterhin auf euer Feedback gespannt und freue mich darüber, denn es gibt immer wieder Impulse für Leute, mit denen ich aufnehmen kann, mit denen ich Gespräche führen kann. Da könnt ihr also die nächste Staffel so ein bisschen mitgestalten. So, heute freue ich mich aber erstmal auf meinen Gast. Heute wird es kulinarisch, denn mein heutiger Gast hat ein Restaurant eröffnet, ein eigenes Restaurant, das er jetzt seit 2019 führt. Vor allem in einer Großstadt wie Hamburg ein Unternehmen auf die Beine zu stellen und vor allem in der Restaurantszene, meine ich, gibt es schon eben ja, Hürden, die man meistern muss, um sich gegenüber der Konkurrenz dann eben hervorzuheben. Aber was das im Einzelnen alles bedeutet, das wird er uns jetzt gleich selbst erzählen. Und damit begrüße ich dich, Duki. Wie spricht man deinen Namen richtig aus? Du heißt ja, sag am besten mal selber.
Ja, mein Name wird eigentlich Nürn, wird Dirk ausgesprochen. Ja, das bei uns wird immer zuerst der Nachname angefangen und dann kommt der Vorname. Und meistens in der vietnamesischen Gesellschaft hat man immer noch einen zweiten Vorname, den man aber nicht benutzt, der nur den Vornamen hervorhebt sozusagen. Und mich wird dann immer Duck genannt. Immer der letzte Vorname wird dann ist dann halt dein richtiger Vorname, sozusagen. Und ich heiße eigentlich Duck, sozusagen. Der zweite Vorname ist Virto, das heißt übersetzt vietnamesisch-deutscher,
Ach, aha.
sozusagen. Ja.
Okay. Bist du hier geboren oder bist du in Vietnam geboren?
Ich bin, meine Eltern kamen hier rüber, 88, 87, und dann wurde ich hier 1990 geboren in Perleberg.
Meinst du, dass du deswegen diesen Vornamen bekommen hast?
Doch, ja, die meisten, ihr zweite Vietnamese heißt schon Duc. Ja.
Ach so.
Ja, die Eltern waren früher alle irgendwie sehr originell mit der Namensfindung.
Ja.
Ja, aber deswegen schon doch. Weil dieser Name Duc gibt es eigentlich nur hier in Deutschland, bei den Deutsch-Vietnamesen. In anderen Ländern heißen die komplett alle anders, haben komplett andere Vornamen. Ja, was schon lustig ist.
Ja, kann man auf jeden Fall international, also zuordnen, ne? Von irgendwie gleich durch den Vornamen. Okay, ja, aber spannend. Auch wusste ich noch gar nicht, dass das so ist. Wir kennen uns, weil du ja auch lange hier gewohnt hast in Württemberg. Ich glaube, wir
Ja.
waren auch zusammen auf der gleichen Schule, ne? Eine Zeit lang auf jeden Fall.
Ja, Marie Curie Gymnasium, ne?
Genau. Und dann habe ich so ein bisschen, oder hat man sich, ist ja normal auch, die meisten oder viele, die gehen eben weg, so nach der Schule, ne? Von aus der Prignitz, weil sie dann vielleicht studieren wollen oder doch nochmal ein bisschen Großstadterfahrung machen wollen. Und wie war das bei dir? Also du bist dann weggegangen. Zogen auch gleich oder wie war so dein Weg?
Ich habe mein Abitur fertig gemacht, 2010. Und dann habe ich halt gleich angefangen zu studieren.
Was
Ich
hast
wurde
du
auch direkt,
studiert?
ich habe angefangen, Wirtschaftsingenieur Maschinenbau zu studieren. Weil das war NC-frei. Dann wurde ich auch gleich angenommen in Magdeburg, bin hingezogen. Und ja, da bin ich dann letztendlich 6 Jahre geblieben, um zu studieren, zu leben. Haben mir irgendwie gefallen. Es war eine gute Zeit, weil da hat man viel über sich kennengelernt, viele neue Leute kennengelernt. Als Werkstudent habe ich im Maritim Hotel gearbeitet, um halt nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, weil ich kein BAföG mehr bekommen habe. Und dann habe ich auch gemerkt, halt, ja, so Gastronomie mit Menschen reden, das gefällt mir. Ist halt ein harter Knochenjob, aber man lernt halt echt alle Facetten der Gesellschaft kennen. Also von Mittel bis Arm, von nette Menschen bis Arschlochmenschen, sowas. Und dann habe ich mir, und dann, habe ich mir gedacht, okay, das reicht jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf Magdeburg. Ich will mal wieder in eine andere Stadt ziehen, was Neues starten. Einen Neustart versuchen, weil ich auch mit dem Studium aufgehört habe. Und dann habe ich mit einem Kumpel geschrieben, der wohnt in Hamburg, hat hier studiert und hat hier auch gearbeitet, aber er wollte wieder zurück nach Magdeburg zu seinen Eltern, um halt da zu studieren. Dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch das Leben tauschen. Ich ziehe einfach nach Hamburg und arbeite da, übernehme da, wo du gearbeitet hast und du gehst wieder nach Magdeburg, um zu studieren. Und nimmst meine Wohnung, sozusagen. Und dann bin ich so nach Hamburg gezogen, einfach ohne die Stadt zu wissen. Ich kannte die Stadt gar nicht. Ich kannte gar nichts. Ich hatte auch keine Freunde hier. Und bin einfach hier nach Hamburg gezogen und habe dann da angefangen zu arbeiten. Wurde dann auch angenommen. Nochmal, ich habe hier in einem vietnamesischen Restaurant gearbeitet, das heißt Seoul. Da gibt es vietnamesisches Street Food. Und das hat mir auch gefallen. Hat auch gepasst alles, weil das waren junge Menschen. Und es war auch einer der besten Vietnamesen oder ist immer noch einer der besten Vietnamesen hier in Hamburg, was ich nicht wusste. Und ja, das hat einem alles gepasst, dass ich hier nach Hamburg gezogen bin. Hat mir gefallen, ja. Und jetzt wohne ich hier schon mittlerweile 4, 5 Jahre in Hamburg und bin hier in Hamburg geblieben.
Und bist du immer noch in der Wohnung von deinem Kumpel oder bist du mittlerweile schon mal umgezogen?
Nee, ich bin mittlerweile schon dreimal umgezogen.
Ach so. Aber finde ich auf jeden Fall eine spannende Geschichte, das mit deinem Kumpel, dass man einfach so sagt, so lass uns einfach die Wohnung tauschen, einfachster Weg. Du willst hier, ich will dahin. Wo ist das Problem? So, ich übernehme die und alles Weitere machen wir dann. Aber wir sind jedenfalls schon mal direkt vor Ort, ne? Das ist ziemlich cool.
Ja.
War das ziemlich umständlich dann zu regeln? Also habt ihr dann den Mietvertrag erst im Nachhinein geändert?
Es hat alles gepasst. Wir haben mit den Vermieter geredet und die waren dann alle zufrieden. Ja, die
Ja.
waren zum Glück alle nett. Hat
Das
alles
ist cool.
geklappt.
Wäre auch mal eine nette Idee, so ein Portal zu erstellen, wo man so Wohnungen tauscht, einfach in anderen Städten.
Ja, das passt auch eigentlich, weil man sucht immer nach Wohnungen und ja, du kennst halt, du musst dann immer Leute fragen, die da wohnen.
Ja.
So würde das vielleicht alles vereinfachen.
Ich merke schon hier, unsere Aufnahme heute, die wird sehr innovativ. Schöne neue Plattform gründen, wo man einfach Wohnungen tauschen kann. Echt eine schöne Idee. Na gut, ja, dann warst du aber also in Hamburg angekommen und hast halt im Restaurant gearbeitet. Und ja, hast dir da ein vietnamesisches Restaurant ausgesucht. Und jetzt arbeitest du nicht mehr in dem Restaurant, denn du hast ein bisschen dein eigenes Projekt gestartet, richtig?
Ja, genau. Ich habe dann 2019 habe ich mir überlegt, was Eigenes zu starten, weil ich einfach dazu bereit gefühlt habe und gedacht habe, ja, jetzt mach doch mal was Eigenes, um zu gucken, ob das was für dich ist. Und wenn das nichts für dich ist, kannst du ja immer noch wieder irgendwas anderes machen oder Angestellter sein. Deswegen habe ich 2019 mein eigenes Restaurant aufgemacht. Zusammen mit meinem Großcousin ist, also der Cousin meiner Mutter. Und ja, da habe ich mir gedacht, ich mache mal eine asiatische Fusion Kitchen. Die eine Hälfte und die andere Hälfte ist Sushi. Weil diese Kombination gibt es hier noch nicht oder gab es noch nicht in Hamburg. Und in diesem Konzept, da können wir auch unsere Geschmäcker, wie wir gerne essen, verwirklichen. Und das konnten wir alles dann zusammen mit einer deutschen Küche oder mit europäischen Elementen und asiatischen Elementen kombinieren. Zumal, das heißt zum Beispiel mit europäischen Zutaten gekocht mit asiatischen Gewürze verfeinert. Dadurch kommt dann ein neuer Geschmack und ja, wir testen immer wieder neue
Ich
Gerichte.
glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich bin ein totaler Laie, ne? Ich bin so ein totaler Kitchen Impossible Fan. Deswegen denke ich, ich habe hier so ein mega Wissen über Küche, Ko Kochen und Küche und so. Habe ich aber wahrscheinlich gar nicht. Aber ich meine, dass es da auch immer in den Restaurants, die sie da vorgestellt haben oder in denen sie halt diese Mission da durchgeführt haben, es auch so war, dass die oft versucht haben, immer wieder ihre Karte neu zu schreiben und so, dass es eben auch interessant bleibt für die Gäste oder auch für sich selbst, ne, sich zu verwirklichen und neue Sachen auszuprobieren und so.
Ja.
Und dass die Küche heute eben auch gar nicht mehr so vergleichbar ist, wie vielleicht die traditionelle Vorstellung von einem Restaurant, was immer so ja, bekannt und gleich bleibt, sondern halt eben auch innovativ ist und mit der Zeit geht, ne?
Ja, genau. Bei Kitchen Impossible, da ist auch eine, da ist, gibt's auch einen vietnamesischen Koch, der heißt auch Duc. Weißt du, wie das alles verfolgt hast?
Ja, ich habe es in den letzten anderthalb Jahren nicht geguckt, aber davor immer. Das war
Ah,
Muss.
okay. Ah,
Sonntag
okay.
immer. Ja. Aber
Ja.
erzähl ruhig davon.
Nee, der ist auch ein guter Koch. Der ist aus Berlin und er macht auch gute Sachen. Er hat viele Restaurants. Da wollte ich nochmal anhaken, der heißt auch Doc halt. Auch der zweite. Also kennst schon mal zwei Vietnamesen und beide heißen schon mal Doc.
Gibt
Ja.
Parallelen. Okay, ja, cool. Also da gliedert ihr euch also auch so ein bisschen, also was heißt ein bisschen voll mit ein, dass ihr sagt, wir machen wirklich das auf moderne Art und Weise, was ja auch total nahe liegt. Warum sollte man das anders machen? Immer wieder neue Gerichte und so. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, was so dein Favorite oder aktuellstes Gericht ist, an dem ihr gerade probiert oder was ihr als Neuestes irgendwie ja, auf die Karte gebracht habt?
Ja, unsere neue Speise heißt Hot Pepper Basil. Da wird das Gericht, die Gemüse im Wok geschwemmt. Und dazu haben wir eine thailändische Basilikumsoße nochmal ein bisschen verfeinert, dass sie halt nicht so scharf ist. Und das haben wir dann mehr vietnamesisch gemacht, damit das für den europäischen Gaumen besser schmeckt. Ja, und nehmen halt dann ganz normale europäische, also deutsche, sag ich mal, deutsche Gemüse. Und dazu kannst du dann alles dazu packen, jede Beilage, wie du haben willst. Mit Fisch kannst du essen, mit Rindfleisch da drauf. Rindfleisch, das grillen wir und dann packen wir drauf. Ja, und das kam schon mal gut an bei unseren Gästen. Das ist ein Beispiel. Oder ein zweites Beispiel ist, ihr kennt diese Suppe Tom Kha Gai, sag ich
Ja,
mal.
kennt man.
Ja, Herr Mann. Und die machen wir ein bisschen flüssiger, nicht so dick flüssig. Und kochen das zum Beispiel mit Rosenkohl, was den Geschmack nochmal ein bisschen verändert. Durch den Rosenkohl schmeckt das schon komplett wieder, würde ich sagen, mehr deutsch. Also asiatisch. Kann man das besser identifizieren? Kommt man schneller auf den Geschmack.
Und finde ich auch wirklich eine schöne Idee, das wirklich so umzusetzen, eure Persönlichkeit in die Küche zu stecken, irgendwie, ne? Wenn ihr sagt, ihr seid irgendwie auch deutsch-vietnamesen und unsere Küche ist irgendwie auch deutsch-vietnamesisch, so oder deutsch-asiatisch, wenn man so will.
Ja, weil wir sind ja im Osten aufgewachsen und mein Cousin, der ist auch in Sachsen aufgewachsen. Und dadurch, im Osten ist man schon komplett anders als im Westen, finde ich. Und im Osten war das Essen schon lecker. Und durch die ganzen jahrelange Erfahrung durch die deutsche Küche, die wir erlebt haben, halt die erste Zeit in der Schule zum Beispiel, gab es ja immer deutsches Essen. Oder im Kindergarten, im Hort und dann später im Studium durch Mensaessen. Dadurch, durch diese Vielfalt von deutschen Küche, die wir erlebt haben, sag ich mal, haben wir dann auch, ist unser Geschmack dann auch ein bisschen deutscher geworden, sag ich mal. Unsere Zunge ist ein bisschen deutscher, dadurch kochen wir dann halt deutsch-vietnamesisch, wie du gesagt hast. Weil
Okay.
heutzutage einige sagen immer, die sind sehr authentisch vietnamesisch, aber dieses authentisch vietnamesisch zu sein, das geht gar nicht. Weil du musst, wenn du authentisch sein willst, dann musst du halt die Zutaten nehmen, die in Vietnam gibt oder die hergestellt werden. Und da ist nun mal das Klima anders. Und durch das Wetter, weil es so warm ist, schmeckt das Essen auch komplett anders als hier in Deutschland in der gemäßigten Zone, wo es manchmal ein bisschen kalt ist, wo es richtige vier Jahreszeiten gibt. Dadurch schmeckt das meiste schon anders, ja, würde ich sagen.
Ist auch ein guter Ansatz. Also da habe ich auch noch nie darüber nachgedacht, dass das Wetter und die Umgebung auch wesentlich dazu beiträgt, wie man Geschmäcker oder überhaupt Gerichte wahrnimmt. Aber jetzt, wo du sagst, ja, voll. Also wenn ich daran denke, wenn ich im Urlaub was esse und ich fliege wirklich gerne nach Asien, dann, also eins der wichtigsten Punkte, wieso ich dort gerne hinfahre, ist das Essen dort. Ich liebe das Essen dort. Es ist wirklich so gut. Und ja, dass es aber hier einfach anders schmeckt, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass es eben auch an dem Wetter, am Klima, an der Umgebung so liegt, ja.
Alles, weil die füttern die Tiere auch anders mit anderen Gemüse. Und der Boden ist auch anders, wo das alles angebaut wird. Ja, deswegen ist das dann komplett anders, die Geschmäcker.
Ja.
Bestes Beispiel ist immer, einige sagen, viele waren in Vietnam und dann sagen immer, ich habe schon so viele authentische Pho gegessen, weil Pho ist halt eine Reisnudelsuppe, die ist das Nummer 1 Gericht in Vietnam, wenn man nach Vietnam reist. Und dann sagen die immer, hier in Deutschland schmeckt das nicht. Aber ja, das kann nicht eins zu eins genauso dort schmecken, weil die Kräuter dort sind auch viel, die haben mehr Intensität des Geschmacks drin. Zum Beispiel Koriander ist viel intensiver dort als hier, weil ja, das
Weil
kommt
es
nicht rein.
wahrscheinlich nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern aus dem Garten.
Genau. Aber ja, auch, aber wenn ich immer nach Vietnam fliege, ich bin genauso wie du, ich esse auch ganz viel. Eine Mahlzeit da, eine Mittagsmahlzeit kostet da 1 Euro ungefähr. 1 bis 3 Euro. Und dann isst du halt immer. Man kocht auch gar nicht mehr. Wir gehen immer dahin, wenn wir hinfliegen, dann bestellen wir immer. Oder gehen in ein Restaurant und essen dort.
Stellt sich jetzt der ein oder andere vor, eine Mittagsmahlzeit, 1 Euro, na, was kriege ich denn da oder so? Aber nein, das sind halt Riesenportionen auch, ne? Also man wird wirklich richtig satt auch. Ja, stimmt. Ach ja, jetzt kriege ich schon wieder ein bisschen Fernweh und würde gerne reisen. So, jetzt hast du also aber 2019 dein Restaurant eröffnet oder euer Restaurant habt ihr eröffnet in Hamburg. Und jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Wie hat sich das denn so entwickelt? Habt ihr bis jetzt schon wirklich, ja, es ist so, dass ihr sagt, wir machen das auf jeden Fall weiter, das läuft gut. Also geht davon aus, weil wenn ihr auch neue Gerichte habt, aber kannst ja mal berichten, wie sich so das entwickelt hat in den 3 Jahren.
Ja, wir haben im September 2019 aufgemacht. Wir haben ein Restaurant gefunden, was eine etwas schlechtere Lage hat. Das heißt, keine Laufkundschaft, sondern es kommen dann nur Gäste, die dann reserviert haben oder die uns kennen. Deswegen war der Anfang schon schwieriger, was wir auch schon berechnet haben. Meistens rechnet man immer so schon, dass nach 3 bis 6 Monaten, dass man halt was sehen kann, ob das Restaurant gut läuft, in dem halt viele Gäste kommen. Aber wir haben uns ein bisschen mehr Zeit gegeben, schon mindestens ein halbes Jahr. Und deswegen war halt die erste Zeit, würde ich sagen, die ersten 4 Monate oder erste, doch, das erste Jahr, halbe Jahr, war schon schwierig, weil wir halt neue Gerichte hatten, aber wenig Gäste da waren, um halt, ja, um uns halt Feedback zu geben, ob wir halt gute Sachen machen oder nicht. Deswegen haben wir dann gedacht, okay, auf jeden Fall müssen wir Medien machen, die Medien benutzen einfach, weil heutzutage, du kannst halt ein guter Koch sein, ein gutes Restaurant haben, alles gut sein, also das Restaurant übelst gut sein, aber ohne Medien, ohne Werbung, ohne Marketing kommst du nicht weit heutzutage. Deswegen haben wir gedacht, okay, benutzen wir erstmal Instagram als Kanal, weil viele schon Instagram benutzen und viele junge Leute. Und wir haben unser Restaurant auch schon vorher geplant, dass wir die Innenausrichtung alles für Instagram gemacht haben. Und auch die Gerichte, wie wir die dekorieren und auf dem Teller platzieren, so dass man schöne Instagram-Fotos machen kann. Das haben wir schon alles vorbereitet schon. Deswegen haben wir dann auch direkt, ich habe schon 1 Woche gebraucht, nachdem wir geöffnet haben, ein Instagram-Konto eröffnet, um halt online präsent zu sein. Und haben ein bisschen Werbung gemacht, erstmal für die Nachbarn, dass die vorbeikommen. Weil das zweite gute Mittel ist auch immer noch Mund-zu-Mund-Propaganda. Deswegen haben wir dann versucht, dann so viele Nachbarn wie möglich zu bekommen, damit die bei uns essen und probieren. Auf einmal kam dann Corona. Corona hat all unsere Pläne halt zerstört, sag ich mal, die wir vorhatten. Weil dadurch konnten wir nicht mehr 100% geben, sondern nur noch so 20, 30%. Beim ersten Lockdown, da haben wir auch sogar 2 Monate zugemacht. Weil es war auch komplett anders so, weil auch das war das erste Mal so eine Weltpandemie oder ist immer noch. Wir haben das auch ernst genommen, diese Krankheit, Corona, weil wir jetzt auch nicht wussten, wie krass die ist. So, deswegen haben wir einfach mal 2 Monate zugemacht, um einfach zu schauen, wie sich das so weiterentwickelt, wie sich Deutschland entwickelt, was die machen. Und dann haben wir einfach nach 2 Monaten gesagt, bevor Merkel gesagt hat, dass man wieder ja die Restaurants dann aufmachen kann. War das ja so, ne? Mit reservieren konnte man, die Leute konnten mehr rein, aber nur mit Hygienevorschriften und 1,50 Meter Abstand. Da haben wir schon 1 Woche vorher aufgemacht, um einfach mal was dagegen zu machen, mal aktiv zu sein, anstatt immer passiv zu sein, weil immer zu warten, bis dann halt Deutschland reagiert, war für uns zu langsam. Deswegen haben wir dann einfach mal selber reagiert. Es war in Ordnung. Es hat mir wieder Spaß gemacht, wo die Leute wieder reservieren konnten. Die Leute kamen dann wieder. Viele haben dann auch, da hatten wir schon ein bisschen Stammkunden aufgebaut. Wir hatten schon einen kleinen Stammkundenbaum. Und die meinen alle so, ja, zum Glück seid ihr noch da, dass es euch noch gibt. Genau, wir kommen genau euch immer zur Unterstützung, helfen, essen viel, bestellen viel bei euch. Ja, und dann kam halt wieder der zweite Lockdown und der hat dann wieder alles zerstört wieder. Weil aber im August, September, Oktober war bei uns eigentlich schon gut. Haben wir gedacht so, okay, auch mit Corona kommen wir so durch. Aber durch den zweiten Lockdown durfte ja keiner mehr in den Restaurants sitzen. Man durfte nur Lieferando machen, also liefern oder Abholung. Und das hat dann uns auch wieder zurückgeworfen in der Entwicklung, sage ich mal. Wir wollten eigentlich eine neue Karte machen mit neuen Speisen, aber die haben wir erstmal zurückgenommen, weil der zweite Lockdown halt ja, alles zerstört hat. Ein bisschen die Pläne, weil ja, es kommen halt weniger Leute zu uns und da können wir einfach nicht eine neue Karte setzen. Da bleiben wir wieder bei alten Karte, was die Leute kennen. Und wenn halt Corona vorbei ist, dann wollen wir halt eine neue Karte machen.
Wie in eurem Fall für jemanden, der sich gerade erst aufbaut und vielleicht noch nicht den Riesenkundenstamm hat, dann nur auf Liefer- und Abholservice zu gehen, ja auch eine Herausforderung, ne? Also wie du sagst, das ist ja auch schwierig. Man kann da nicht jetzt dann einfach mal, wie ihr vorhattet, eine neue Karte machen, sondern muss erstmal irgendwie so auf Notversorgung gehen oder irgendwie ja Notfallplan, ne? Dass man irgendwie noch weiter existiert, weil ihr ja auch gerade erst angefangen habt. Aber in dieser Zeit. Also, ich möchte zwei Dinge aufgreifen. Einmal fand ich das sehr, sehr cool, dass du gesagt oder dass wir jetzt schon so darauf gekommen sind, dass du gesagt hast, um überhaupt erstmal bekannter zu werden, habt ihr schon die Medien genutzt, halt vor allem Instagram, und habt dann aber auch direkt bemerkt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sich dann schon was entwickelt hat. Also, es hat sich gezeigt, okay, wir sind präsenter in den Medien, wir sind bekannter dadurch. Beziehungsweise ging es ja eher irgendwie in diese umgekehrte Richtung. Die Leute, die zu Besuch kommen, machen Bilder und dann entsteht eben diese Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Aber da haben ja die Medien doch trotzdem einen wesentlichen Teil zu beigetragen. Das war das Erste, ne? Kann man das so wiedergeben? Ja.
Ja, das stimmt, ja. Ja, das
Und
stimmt.
ja, also da habt ihr dann so einen kleinen. Eine Veränderung gemerkt, also dass das schon mal so ein bisschen so einen Push gegeben hat.
Ja, genau. Ja, das war der eine Push. Nebenbei, am Anfang haben wir auch Facebook benutzt, weil wir unsere Zielgruppe ist halt ungefähr zwischen 20 und 45 Jahre, würde ich sagen. Erstmal, das ist unsere Zielgruppe. Und die Leute benutzen schon Facebook und Instagram. Und das haben wir halt benutzt. Viel, dass die Leute dann auch was zum Posten haben, eine Plattform und uns markieren können. Sonst markieren die uns einfach und ohne Namen. Das finden wir halt nicht so toll. Dann kommt halt kein Feedback wieder. Weil die Leute wollen dann immer gucken, ja, wo gibt's das? Wer macht das? Und wenn die das halt direkt sehen können und unsere Webseite haben, da steht dann auch unsere Adresse und so alles. Haben wir auch ein bisschen mehr Fotos. Da geben wir den Leuten dann noch mehr Anreize, um halt zu uns zu kommen, weil die halt noch mal wieder schönere Bilder sehen auf unserer Webseite. Und heutzutage gehen die Leute auch nach Bewertung. Deswegen haben wir auch immer versucht, bei den Leuten, denen es richtig gut geschmeckt haben. Also ich habe als Kellner gearbeitet dort. Ich war vorne und habe dann immer mit den Kunden gesprochen. Und man kommt dann halt immer ins Gespräch, weil, wie ich gesagt habe, ich mochte das halt, mit Leuten zu sprechen. Und dann irgendwann kommt man in Gespräch, bei denen dann immer wiederkommen. Und weil ich auch nett bin, dann verwickelt man sich dann in ein Gespräch. Und wenn denen halt das übelst gut geschmeckt haben, dann sollten die uns auch immer auf Google bewerten, eine Bewertung geben. Deswegen hatten wir dann auch nach 150 Bewertungen standen wir dann immer noch 5,0. Und durch diese Bewertung, dadurch sehen das dann auch andere Leute, die dann nach Restaurants suchen. Die lesen dann halt die ganze Bewertung durch und kommen dann auch zu uns ins Restaurant und probieren mal natürlich auch aus, ob das denn auch stimmt, was die ganzen Leute geschrieben haben. weil hier in Hamburg oder generell in Deutschland 5,0 Bewertung zu haben, ist okay. Aber es hast du halt nur bis zu 50 Bewertungen ungefähr. Irgendwann nach 100, 200, 300 Bewertungen fällst du runter auf 4,5, was normal ist. Alles auf 4,0 Bewertung ist ein gutes Restaurant, würde ich sagen. Alles darunter ist halt so mittelmäßig. Gibt es halt noch viel Luft nach oben. Und die meisten haben dann auch einfach gesehen, okay, wir haben 5,0 Bewertung. Stimmt das denn auch? Ist das fake? Aber die Leute kamen halt trotzdem zu uns und haben dann probiert, ob das denn auch stimmt. Und die meisten haben dann gesagt, ja, es stimmt. Ihr seid 5,0 Bewertungen wert.
Ja.
Und haben dann auch wieder 5,0 Bewertungen gegeben, sozusagen.
Ja, sprichst du auch ein ganz, ganz spannendes Feld an. Und zwar gibt es ja auch die Theorien oder die Ansätze oder überhaupt die Lehrmeinung halt über den medienmündigen Bürger. Das heißt also, wir ganz normalen Menschen und Bürger, wir kennen uns ja auch alle immer mehr mit Medien aus. Und da hast du schon gerade gesagt, ja, wenn man so eine 5,0-Bewertung sieht, dann wird man auch erstmal skeptisch und sagt, ist das denn, ne, ist das denn wirklich wahr? So wie man zum Beispiel sagt, bei Leuten mit weiß ich wie vielen 100.000 Millionen Followern, ist das denn wirklich wahr? Sind die dann alle gekauft? Also man nimmt nicht alles einfach nur so hin, was man im Internet sieht, sondern man hinterfragt es doch schon ein bisschen, aber man wird natürlich auch neugierig, ne? Und dann geht man hin und sagt, ah, okay, ist es wirklich so, dann hinterlasse ich im besten Fall auch meine Bewertung dazu, ne? Das ist doch gut, dass da die Gäste dann auch so mitarbeiten oder auch für euch dann so den Support geben, was ja auch wiederum wichtig ist und was auch über die Medien stattfindet. Also ist auch wirklich ein Aspekt, der gar nicht wegzudenken ist, ne, wenn man irgendwie ein Unternehmen aufbaut.
Ja, genau. Weil ohne Medienpräsenz wirst du gar nicht für die sichtbar, die Menschen. Du bist
Ja.
einfach unsichtbar denn, wenn du nicht medienpräsent bist. Weil es gibt einige Restaurants, wo ich ab und zu hingehe, die haben halt gar keine Medienpräsenz, sag ich mal. Aber trotzdem sind die gut. Die machen gutes Essen. Nur das sind halt immer etwas ältere Inhaber, die natürlich keine Ahnung haben von Medien. Die können das auch gar nicht erst nutzen. Und dann wollen die auch nicht immer so, du musst schon für Marketing, musst du schon wenn du immer diese Firmen anheuerst, schon locker 4.000 bezahlen. 4.000 Euro für ein bisschen paar Sachen, was jeder junge Mensch machen kann, sag ich mal, wenn du dich um jeden Kack darum kümmerst.
Ja, also würde ich jetzt nicht so, da ich ja ein Vertreter dieser Medienmenschen bin, würde ich jetzt
Ja.
nicht sagen, dass das jeder machen kann. Also da gehört auch schon so ein bisschen Wissen, was heißt ein bisschen, der gehört schon auch Wissen dazu, wie
Ja.
das funktioniert, ne? Also das ist, ich sage auch immer gerne eigentlich irgendwo auch ein Handwerk, so, wo man auch wissen sollte, was steckt dahinter, welche Strategie fahre ich jetzt und wie sind so die Effekte, die daraus entstehen, ne? Natürlich kann man sich das auch selber aneignen. Das will ich gar nicht sagen, dass man da
Ach
irgendwie
so. Ja,
studiert
ja,
haben
ja.
muss für, ne? Oder so, also. Aber es ist natürlich, ja, man sollte jetzt nicht jedem kleinen, weiß ich nicht, 20-Jährigen, der eine Medienfirma aufbaut, gleich Glauben schenken, sondern das auch ein bisschen, also da auch auf Qualität achten. Da gibt es eben auch wesentliche Unterschiede, das
Ja,
wollte
ja.
ich, ne?
Ja, genau. Darauf wollte ich auch hinaus, aber ja.
Ja, gut. Und dann der zweite Punkt, jetzt mal Medien in Bezug auf diese ganze Corona-Problematik. Da haben, also hat das irgendwie euch dazu gebracht, vielleicht die Medien auch anders zu nutzen, damit ihr eben durch diese schwere Zeit auch kommt? Oder habt ihr da in dem Punkt noch nicht irgendwelche digitalen Lösungen gefunden? Ich könnte dir jetzt auch kein Beispiel nennen, weil ich nicht weiß, was gibt es. Also ich denke, es gibt schon Restaurants, die vorher keinen Lieferservice angeboten haben, die das jetzt dann aber machen, ne? Weil es eben die einzige Möglichkeit ist, um Gerichte zu verkaufen. Aber ja, hat das bei euch irgendwie was verändert in Richtung halt digitale Lösungen?
Bei uns auch, weil wir haben eigentlich schon von Anfang an alles digital benutzt, zum Beispiel unser Reservierungsbuch. Das ist bei uns auch alles digital. Haben auch über eine Plattform benutzen wir, weil viele Kunden das registriert sind. Und durch das Corona mussten wir halt auf Liefern umstellen. Da mussten wir ein paar Gerichte anpassen, weil das Essen zu liefern schmeckt nun mal komplett anders, als wenn wir das immer gleich vor Ort servieren können. Das heißt zum Beispiel, dass wir das gärt noch mal in dieser Verpackung oder bis der Kunde das aufmachen kann und essen kann, vergehen auch noch mal 10 Minuten, 15 Minuten ungefähr. Dadurch schmeckt das Gericht auch noch mal schon ein Tick anders. Deswegen müssen wir die Gerichte so anpassen, dass wenn wir das zubereiten, der Kunde genau ungefähr noch den Geschmack zu Hause hat wie bei uns im Restaurant. Das war schon mal der eine Punkt. Dann haben wir eine Webseite erstellt oder machen lassen, die so ähnlich ist wie Lieferando, wo die Leute dann auch über unsere Webseite bestellen konnten. Also das Restaurant heißt Mo oder Mo. Die meisten sagen Mo. Und dadurch haben wir dann halt einfach die Webseite Mo2Go genannt. Wir haben zuerst überlegt, ob wir mobil nehmen, aber das war dann ein Tick zu, ja,
Ja, ich weiß,
zu rhetorisch, sag
du
ich
haut
mal. Zu
drauf
rhetorisch.
so, ne?
Ja, zu rhetorisch, sag ich mal.
Ja.
Das haben wir einfach Mo2Go genannt, die Webseite. Und dadurch, als die Webseite fertig war, haben wir dann das den ganzen Stammkunden gegeben oder gezeigt. Und die haben dann auch immer versucht, dann über unsere Webseite zu bestellen. Aber wir haben dann gemerkt, okay, es ist schon schwierig so. Die meisten kennen uns immer noch nicht hier in Hamburg. Deswegen musste man dann doch auch, wenn man das nicht wollte, schon auf Lieferando umsteigen. Weil es gibt heutzutage nur noch Lieferando. Nur die nehmen halt zu viel Prozent. Das ist halt sozusagen, man arbeitet viel, aber am Ende bleibt eigentlich nicht mehr so viel über für den Inhaber. Deswegen streuen echt viele Lieferando zu machen. Aber wir haben uns dann einfach gesagt, so, ja, wir machen Lieferando trotzdem, weil es, ja, es ist dann einfach, es gibt nichts anderes. Es gibt keine andere Lösung, sag ich mal, weil Lieferando ist einfach schon zu stark. Deswegen haben wir jetzt Lieferando gemacht, haben dann auch ein bisschen mehr Reichweite bekommen dadurch und versuchen dann durch Lieferando, wo wir die neuen Kunden bekommen haben, die alle auf unsere eigene Webseite zu switchen, dass sie über unsere Webseite bestellen oder dass sie halt anrufen. Dadurch sparen wir dann halt die ganzen Gebühren bei Lieferando, sag ich mal, die Kosten, was wir abgeben müssen.
Es ist
Ja.
mal bestimmt eine ziemliche Herausforderung, denke ich mir, weil ich kenne ja den bequemen Esser und Besteller, mich, der dann sagt, okay, zack, Lieferando-App auf, da denkt man gar nicht darüber nach, irgendwie könnte ich vielleicht direkt auch auf der Webseite bestellen, sondern das ist so schön einfach, das ist so schön kompakt. Ich habe den direkten Vergleich auch zu anderen Restaurants irgendwie. Kann man das da, ne? Also das ist ja auch das, warum das eben auch die meisten nutzen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Lieferando und Lieferheld, die haben sich zusammengeschlossen, ne? Das war früher mal eins. Das waren
Ja.
zwei verschiedene.
Ja,
Ne?
es gab
Also.
auch noch Deliveroo gab es, glaube ich, auch noch. Und pizza.de, aber die wurden alle dann später aufgekauft.
Und Foodora gibt es aber auch noch, ne? Oder?
Der
Gibt's
wurde
auch?
auch aufgekauft.
Auch
Foodora
aufgekauft.
wurde von, ja.
Ach, das.
Foodora wurde von Deliveroo aufgekauft. Oder gegenseitig. Und dann hat dann später alles Lieferando aufgekauft. Am
Verrückt.
Ende.
Ein richtiges
Ja.
Monopol.
Theoretisch ja.
Ja, das ist ja richtig verrückt. Ja, also es ist wirklich eine Challenge, die ihr euch da vorgenommen habt, ne? Aber würde mich auch mal interessieren. Also halt mich ruhig gerne mal auf dem Laufenden, wie das so sich entwickelt und ob ihr das wirklich auch schafft, dass ihr die Kunden denn von Lieferando weg zu eurer eigenen Plattform bringen könnt,
Ja.
dass die halt wirklich nur noch darüber bestellen. Also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also da können wir uns gerne auch nochmal drüber unterhalten, wenn ihr das so ein bisschen ja, langfristiger erfassen könnt und mit Daten speist, dass man da wirklich eine Aussage zu treffen kann. Wie ist denn eure Strategie dabei, das zu schaffen?
Unsere Strategie dabei ist, dass alle Fahrer von uns sehr nett sind, sehr freundlich und dass sie dann trotzdem immer noch, ja eigentlich meistens gehe ich auch liefern, weil ich dann auch immer wieder die ganzen Stammkunden wieder treffe und die erkennen mich dann auch wieder. Die freuen dann sich auch, mich zu sehen oder die freuen sich auch generell, glaube ich, Menschen zu sehen in der Corona-Zeit. um halt mit anderen Leuten zu reden, weil du kommst halt kaum raus. Und deswegen, wir versuchen denen nicht nur immer nur das Essen zu geben, sondern auch einfach ein bisschen in ein Gespräch zu verwickeln, sage ich mal. Halt, um zu gucken, wie das Essen letztes Mal war oder damit die dann auch, weil die meisten sind halt, wie du sagst, sehr bequem. Auch wenn es alles einfach ist, die können uns halt ein Feedback geben oder so. Also wenn das Essen gut ist oder schlecht, dann geben die meisten Leute kein Feedback. Man muss immer darauf den hinweisen. Also natürlich, wenn das Essen komplett scheiße ist, dann melden die sich schon alle.
Aber wenn
Ja.
gut ist, dann macht immer keiner was, ne?
Genau, da macht immer keiner was. Und deswegen reden wir immer mit den Kunden. Und die kennen mich dann auch. Oder ich rede immer mit denen. Und dann sage ich immer, falls es so gut ist, dann gibt uns eine Bewertung. Das hilft uns mehr als Trinkgeld. Weil diese Medienpräsenz auf Google oder bei Lieferando, diese Bewertungen alle, die sind einfach, umso mehr Bewertungen du hast, umso besser bist du dann einfach. Das ist heutzutage einfach so.
Das ist die neue Währung.
Du brauchst diese Bewertung für die Gastronomie. Und ja, wir wollen dann auch, wir versuchen dann später, das habe ich noch nicht gemacht, dann gleich unsere Webseite oder irgendeine Anschrift von uns in den Speisen zu geben. In den Speisen, in den Tüten gleich mitzugeben. Weil jetzt, die meisten kennen wir schon alle. Es kommen gerade keine neuen Kunden, die bei uns bestellen, sage ich mal. In der Corona-Zeit. Weil es ist irgendwie schwer. Die meisten, glaube ich, bestellen schon immer über deren Restaurant, was sie halt kennen. Viele probieren, glaube ich, nichts Neues aus. Die warten wahrscheinlich erst, bis Corona vorbei ist, bis sie wieder in die Restaurants gehen können. Und dann erst dort dann das Essen probieren, sage ich mal.
Ja, glaube ich auch, dass viele eben ihre Lieblingsrestaurants halt supporten und sagen, wir müssen euch jetzt helfen, wir sind so oft bei euch gewesen und so, aber dann waren die halt auch schon mal da, ne? Das heißt, kann ich mir vorstellen, dass es da schwierig ist, da neue Kunden zu bekommen. Aber was ich auch noch nicht wusste, ist, dass die Auslieferer, die dann mit ihrer orangenen Lieferando-Jacke um die Ecke kommen, auch die Mitarbeiter von den jeweiligen Restaurants sind.
Ah, das ist halt so, bei Lieferando gibt es zwei Verträge. Du benutzt einmal deren Webseite und hast aber deine eigene Fahrer. Was ich zum Beispiel mache, dadurch sparst du halt Prozente bei den Gebühren. Oder du benutzt halt deren Webseite und deren Fahrer. Aber da musst du ja noch mehr Gebühren abgeben, sag ich mal, Prozente abgeben. Was komplett scheiße ist, finde ich, weil die Fahrer, die vertraust du nicht, sag ich mal. Die wissen nicht, wie dein Essen eingepackt ist. Und dadurch können die halt das Essen dann immer komisch liefern, sag ich mal. Es geht immer irgendwas kaputt. Oder es läuft irgendwas aus, weil die halt komisch gehalten haben. Und durch deren Fahrer, die haben auch gar keine Ahnung von unserem Essen. Weil wenn wir zu neuen Kunden immer das Essen liefern, dann sagen wir immer, das ist jetzt diese Speise. Oder zum Beispiel bei Sushi, da gibt es dann immer eine große Platte. Bei dieser Sushi-Platte, was denn immer so auf den ersten Blick, wo du eigentlich gar nicht weißt, was was ist. Und deswegen musst du dann als Fahrer immer zuordnen, du hast jetzt das hier bestellt und dann ist das das hier. Weil doch einige gar nicht wissen, was Sushi ist oder was sie bestellt haben. Bei jedem Reisgericht, da weißt du direkt, okay, das ist jetzt Reis, das ist Gemüse und das ist zum Beispiel Rindfleisch. Aber bei Sushi, wenn die zu viel bestellen, dann verlieren die den Überblick. Und dann wissen die meist nicht, was das ist. Dann sagen wir mal denen nochmal, das ist Lachs, das ist Thunfisch zum Beispiel. Da sind Garnelen drin, ne? Und dadurch bindest du dann auch wieder den Kunden, sag ich mal,
Wenn
durch
du
diese.
direkt so einen Service vor Ort, irgendwie Service zu Hause.
Genau, so einen kleinen Service. Ist halt nur ganz klein, aber diese Kleinigkeit, das merken sich die Leute
Ja,
durch den
kann ich
kleinen
mir
Service.
vorstellen. Ich habe auch gerade gedacht, dass ja eigentlich sowieso dann die viel, wenn man sich das natürlich zeitlich und personell erlauben kann als Restaurant, aber eigentlich die bessere Variante zu sagen, nee, ich liefere immer mein Essen selber aus, weil ich einfach auch weiß, was für Speisen das sind, was die für eine Pflege brauchen beim Transport in Anführungsstrichen. Und ich kann vor Ort eben auch noch gleich mit meinen Kunden sprechen und die irgendwie auf unser Restaurant aufmerksam machen oder dass die halt irgendwie eine Verbindung zu uns aufbauen. Ne? Das ist ja schon mal besser. Und zusätzlich spart ihr ja auch noch Geld von den Gebühren. Also warum sollte man
Genau.
das hier anders machen? Ist ja total, also,
Genau.
ja.
Aber dazu muss man sich erstmal entscheiden, auch diesen Weg zu gehen. weil es ist dann halt, ja, wahrscheinlich wie die meisten nervig, immer wieder dasselbe zu sagen oder immer wieder dasselbe zu machen, sage ich mal. Weil du machst ja immer dasselbe am Anfang. Und das ist vielleicht für die meisten halt nervig oder stressig, damit umzugehen, weil auch noch Corona ist. Wir halten uns gerade so über Wasser in der Corona-Zeit. Wir können überleben. Und deswegen ist auch unser Kopf ein bisschen freier. Wir können auch ein bisschen, wir haben ein bisschen neue Ideen oder neue Lösungen, was wir gerne machen können. Und wir versuchen nicht zu stagnieren. Wir versuchen immer, immer wenn es schon, also immer wenn dieses Prozess gut läuft oder dieses Gericht gut ist, versuchen wir dann später immer dann doch irgendwie doch das zu verbessern. Egal wie es ist, zum Beispiel eine bessere Verpackung zu nehmen oder doch ein bisschen diese Gewürze reinzumachen, damit das besser schmeckt. Ja, wir versuchen uns immer zu verbessern, weil wir ein junges Team sind auch. Wir sind nur junge Menschen. Bei mir arbeiten nur zwischen 20- und 30-Jährige. Die meisten sind auch Vietnamesen, muss ich sagen. Wir haben auch einen Koreaner, der bei uns arbeitet. Und es ist halt sehr lustig bei uns, die Atmosphäre, weil wir auch hier alle geboren sind. Und dadurch sind wir halt auch mit zwei Gesellschaften aufgewachsen. Einmal mit der deutschen Mentalität und einmal mit der Mentalität, die wir durch unsere Eltern bekommen haben. Sprich, die vietnamesische. Ja, und dadurch verstehen wir uns dann auch gut. Der eine Koreaner passt auch zu uns, weil er ist auch so aufgewachsen. Nur koreanischer, die andere Hälfte ist koreanisch. Aber aber asiatische Kulturen, die unterscheiden sich nicht sehr viel in der Kindererziehung, sage ich mal. Ja.
Was würdest du sagen, ist der wesentlichste Unterschied von einer asiatischen zu einer europäischen Erziehung? Ein ganz typisches Beispiel, was dir einfällt?
Typisches Beispiel ist, die vietnamesische Erziehung ist schon sehr streng. Es ist sehr strenger als die europäische, als die deutsche. Weil manchmal bei den Deutschen bist du schon als Kind sehr individuell. Aber bei den Vietnamesen bist du, solange du noch nicht geheiratet hast, bist du noch immer, musst du auf deine Eltern hören. Bist du immer noch ein Kind. Sag ich mal. Genau. Dann musst du schon ein bisschen die Meinung der Älteren respektieren,
Also kann
sage
man
ich mal.
vielleicht sagen, der Unterschied ist, das ist so ein bisschen konservativer, ein bisschen traditioneller, die
Ja,
Asiaten.
ja.
Aber ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall ziemlich, ziemlich coole Punkte angesprochen, wo ich auch vorher überhaupt gar nicht drauf gekommen wäre, dass ja auch so Apps und Plattformen wie Lieferando eine Rolle spielen könnten in unserem Gespräch. Finde ich super, dass wir darüber gequatscht haben, weil es bei mir auch ganz viele Fragen beantwortet hat, die ich mir vorher auch gar nicht gestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das Konzept dahinter steht und dass Lieferando doch ein ziemliches Monopol hat, aber eben auch die große Chance bietet, bekannter zu werden. Ne? Man denkt irgendwie immer nur so an Instagram und die ganzen anderen Socials, aber dass sowas eben auch eine bedeutende Rolle darin spielen kann, als Unternehmen erstmal bekannt zu werden, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Also ist gut zu wissen.
Ja, und wir haben auch ganz schön lange geredet, finde ich, glaube ich. Schon eine
Ja,
Stunde. Diese
genau.
Stunde ging vorbei wie 10 Minuten, hat sich das
Oder?
angefühlt. Ging
Ja,
richtig schnell.
das fand ich gut. Und ich muss auch sagen, deswegen liebe ich das auch so. Denn man hat so viele tolle Gespräche mit so vielen verschiedenen Leuten und Charakteren, die aus so vielen verschiedenen Branchen auch kommen. Also für mich jetzt für meinen Podcast. Deswegen macht mir das eben auch so unheimlich viel Spaß. Und wie du sagst, also die Zeit vergeht wie im Flug. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn sie jetzt ganz schnell vorbeigegangen ist. Und ich
Ja.
drücke die Daumen, dass ihr eure Mission schafft und Lieferando trotzt und eure Webseite dafür nutzen könnt, um den Lieferservice anzubieten. Halt mich, wie gesagt, auf dem Laufenden, wie das funktioniert. Sobald es wieder möglich ist, hatte ich dir schon lange mal versprochen, dann komme ich auf jeden Fall mal vorbei und werde mal selber mir ein Bild von eurem Restaurant machen und auch ganz viele Bilder in eurem Restaurant machen, um das dann auch weiter zu verbreiten.
Ja, sehr gerne. Und wenn du mal kommst, dann werden wir versuchen, dir neue Gerichte zu geben. Dann bist du in unser Versuchskaninchen.
Gerne.
Kannst du mir mal sagen, ob das schmeckt oder nicht.
Ja, gerne, können wir gerne so machen. Und ich sehe jetzt jeden Prignitzer zu in der Verantwortung dafür, euch mindestens einmal in seinem Leben zu besuchen. So sieht's aus, Freunde. Also alle, die jetzt zuhören, ihr habt jetzt auch was auf eurem Zettel. So sieht's aus. Gut, dann danke dir nochmal ganz herzlich.
Ja.
Und wie gesagt, toi, 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 ich drücke die Daumen und ganz viel Erfolg noch weiterhin.
Ja, danke, dass es so schön geklappt hat. Danke, dass ich dich mal wiedersehen konnte. Jetzt, wo ich dich die ganze Zeit ansehe, hast du dich schon verändert, würde ich sagen.
Ehrlich?
Ja. Du wirst älter.
Oh!
Einfach, wir werden älter. Wir werden alle alt, oder nicht?
Oh Gott, das ist nicht das, was ich hören wollte.
Nicht?
Aber wenigstens mal,
Ja,
wenn
du
du
weißt.
live die Poppe, ich sagte mir nicht, dass ich alt aussehe.
Nein, aber du weißt doch, was ich meine, oder nicht?
Ich glaube, ich denke schon. Also wir drücken die Daumen, dass wir alle wieder ganz schnell da raus sind und es uns allen wieder ein normales Leben beschert. Und dann komme ich dich besuchen und dann probieren wir ganz viel aus und ich freue mich drauf. Und jetzt sage ich aber wirklich Tschüss.
Ja, danke für deine Zeit,
Danke
Michelle.
auch. Bis dann.
Bis dann.